Ich kriege nie genug vom Leben, hat Jimmy Blue Ochsenknecht als Judas gesungen, Nathalie. War das dein Moment von der Passion 2024?
Nein.
Meiner glaube ich auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welcher stattdessen mein Moment ist. Wer ist denn dein Lieblingscharakter?
Mein Lieblingscharakter hat leider keinen Namen bekommen.
Ist es Richter Ulrich Wetzel? Oder? TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Einen gesegneten Abend, gesegneten guten Morgen, wann auch immer ihr das hört, in der Kirche, am Bahnhof, am Marktplatz in Kassel, wo auch immer ihr gerade uns zuhört. Seid gegrüßt, seid gesegnet. Eure beiden Kreuzträger des Herzens sind da. Ich und natürlich auch Nathalie, hallo.
Hallo.
Also wir reden gleich über die Einzelheiten. Wir reden, haben auch am Ende noch News, falls ihr die Passion nicht geschaut habt, euch nicht interessiert. Wir haben trotzdem noch was für euch am Ende von der Folge. Aber dein erster Eindruck, wir können ja nochmal dann unser Fazit auch im Laufe der Folge entwickeln, aber dein erster Eindruck, du hast gesagt, es hat dich nicht so sehr geschockt. Warst du denn ja trotzdem ergriffen oder warst du überrascht von der Story oder von dem, was passiert ist?
Nee, also es ist ja dieselbe Story, so.
Es ist die beste Geschichte und die älteste Geschichte und die größte Geschichte der Menschheitsgeschichte. Natürlich.
Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, ich hätte irgendwie erwartet, dass sie es ein bisschen anders. Also die Story bleibt ja gleich, aber ich dachte irgendwie, es wird noch in anderes, keine Ahnung, irgendwie anders modern dargestellt. Aber es war jetzt wirklich eigentlich sehr ähnlich, außer dass eben ein paar so Schauplätze anders waren. Und beim letzten Mal waren sie zum Beispiel bei Nelson Müller an der Currywurstbude und diesmal waren sie irgendwie in so einem Bistro, so. Das waren halt so Mini-Unterschiede, aber ich dachte irgendwie, es wird ein bisschen anders aufgefahren.
Die wollten das aus irgendeinem Grund jetzt nicht komplett verändern. Also ich meine, die Geschichte ist ja nun mal auch dieselbe. Also wenn, dann hätte man eine grundsätzliche Entscheidung treffen müssen, eine komplett andere Geschichte zu erzählen, aber dann ist natürlich nicht mehr die Passion, dann ist der Zeitpunkt auch Quatsch und so. Dann hätte ich es aber trotzdem nicht ganz so offensichtlich gemacht, sich an die wirklichen Plotpoints und wie die auch umgesetzt wurden in Passion 1 sich so daran zu halten, so daran zu klammern. Also wie du schon sagst, so teilweise da, wo ein Gast da war, ist jetzt auch wieder ein Gast da. Da, wo ein Duett zwischen zwei Leuten kommt, kommt jetzt auch eins. Da hat man sich schon dann fast, als man das dann mal gecheckt hat, dass es so ist, drauf einstellen können in der Folge, dass man dachte, okay, was war jetzt nochmal vor 2 Jahren an der Stelle? Da war das, okay, dann kommt da auch gleich der Plotpoint, den ich schon wegen des Castings so ungefähr weiß und so. Also deswegen, die Überraschungen haben sich einigermaßen in Grenzen gehalten, was für die Passion natürlich dann wahrscheinlich schon eine leichte Enttäuschung ist, ne? Wenn man einfach denkt, okay, was das wahnsinnigste Live-TV-Event des Jahres, was passiert da jetzt? Und wenn man tatsächlich eigentlich schon das meiste kannte mit anderen Darstellern in einem anderen Drehort, dann hat es vielleicht nicht ganz das erfüllt, was man sich davon versprochen hat, ne?
Ja, und ich fand auch irgendwie, manche Drehorte, die geändert wurden, die waren dann fast wie so ein Downgrade eher, als dass man so dachte, oh cool, wir sind jetzt irgendwie, zum Beispiel diese Lagerhalle, wo die da am Ende irgendwie am Feuer saßen. Ja. Das war doch, weiß ich nicht, beim letzten Mal, weiß ich nicht mehr genau, was es war, aber ich dachte dann irgendwie ist es ganz trist gerade. Es ist mir halt irgendwie ein bisschen zu kahl.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also wir hatten den Wald, wo Alexander Klavster auch ja diese Waldabteil da, wo er gesungen hat.
Stimmt, ja.
Essen war natürlich auch ein bisschen prominenter noch gefeatured durch die Schlemmermeile und so weiter. Da hat man noch ein paar Ecken von Essen mehr abgegrast. Und jetzt waren wir hier eigentlich nur auf diesem Platz. Und wo das Kreuz entlang getragen wurde, war gar nicht so wichtig. Aber jetzt gehen wir schon sehr ins Detail, aber ich glaube, so der Grundeindruck ist erstmal da. Mal schauen, wenn wir jetzt nochmal in die Details gehen, ob sich vielleicht doch noch was ändert. Also manchmal erlebt man dann ja auch so, ah, stimmt, das war ja vor einer Stunde erst, aber ich habe es schon wieder komplett vergessen. Dann sind wir jetzt an der Reihe, weil tatsächlich den Anfang, wie das Ganze alles losging und überhaupt der Erzähler, muss man auch mal sagen, ich finde persönlich, dass Hannes Jennecke, der jetzt der Erzähler war, für mich eine fast präsentere Rolle als Gottschalk hatte eigentlich. Ja, also Gottschalk, der war natürlich auch in einer schwierigeren Position, weil er noch überhaupt keine Vorlage hatte. Also klar, aus Holland vielleicht, da wo es ja schon gelaufen ist davor. Aber ansonsten, wie gehst du diese Rolle an? Keine Ahnung. Und dann ist Gottschalk halt Moderator und Hannes Jennecke ist jetzt ein Schauspieler. Und ich glaube, das Profil ist eigentlich auch eher gesucht für die Rolle.
Ja, fand ich auch. Ich fand auch, es war irgendwie viel flüssiger als bei Thomas Gottschalk damals. Da war das immer wirklich so, ich lese diese Story ab. So. Und bei Hannes Jennecke, der konnte auch noch ein bisschen Passion reinbringen.
Ja, das ging auch super passionate los, als es dann wirklich um die ganz großen Themen ging, warum machen wir das überhaupt? Warum jetzt und warum in dieser Zeit? Und dann die ganz großen Keulen wurden rausgeholt. In einer Zeit von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Klimawandel. Die Menschheit ist am Abgrund und wir sind voneinander getrennt und wir müssen wieder etwas machen, was uns vereint und sowas. Also ganz groß wurde argumentiert und mit vielen schlauen und sehr hochtrabenden Worten hat das Hannes Jennecke eigentlich den ganzen Abend durchgezogen in einer sehr ernsten Rolle. Ich fand es dann immer geil, wenn er dann tatsächlich aber in die Moderation gehen musste, dann im Rest des Abends auch. Meistens eben in den Momenten, wo er dann zu Angela, was meine Kollegin Angela Fingererben steht in der Fußgängerzone. Angela, wen hast du da? Wen hast du bei dir?
Das ist halt geil, wenn jemand dann wirklich die ganze Zeit in dieser Rolle bleibt. Das macht halt auch irgendwie was aus.
Ja, also wir bewerten das jetzt, als wäre es ein ernsthaftes Stück TV, muss man jetzt die ganze Zeit sagen. Ist natürlich, wir wissen und wir kommen auch zu den lustigen Stellen, aber man muss ja trotzdem ein bisschen als das behandeln, was es ist. Weil ne, am Ende ist trotzdem die Frage, ist es am Ende, hat es uns gefallen oder nicht? Und da spielt das alles eine Rolle. Also bear with us. So, es ging aber los und da wusste man schon, okay, wir sind bei die Passion. Denn es ging los mit der Ansage dann, und die Jünger kommen natürlich an, wie sie nun mal heute ankommen mit der Deutschen Bahn. Und dann kamen die an, hier wurde der Bahnhof gezeigt und so. Und dann kamen die Jünger, also die Fans von Jesus, kamen da am Bahnhof an, alle aus ihren Zügen raus und dann auf den E-Scooter und los wurde gefahren. Und es war gleich mal, da war ich schon angekommen. Also es war eine sehr gute erste Nummer, finde ich. Da wurde an Tagen wie diesen gesungen und Judas stieg aus der Bahn, Jimmy Blue Auftritt und dann war auch Ben da und dann gleich die erste Szene. Und da würde ich jetzt vermuten, kommen wir vielleicht sogar zu der Lieblingsfigur von dir oder nicht, die jetzt nämlich ihren Gast auftritt. Ja, wer ist es?
Es ist eine blonde Frau, die mit Sonnenbrille und Mütze am Bahnhof sitzt und man fragt sich, was ist passiert? Jenny Elvers. What are you doing here, Jenny?
Ja, ich habe das nicht mitbekommen, dass sie seit The 50 und dem ganzen Rummachen mit Yassi, dass sie erblindet ist tatsächlich, aber es scheint passiert zu sein, dass sie da eben scheinbar blind am Bahnhof in Kassel da saß und dann kam eben die ganze Partygruppe da vorbei, die Jünger, Jesus, Judas, alle zusammen, Petrus, haben auch gesehen, die kamen da alle rein und dann sehen sie da am Boden sitzend die Jenny Elvers mit Sonnenbrille und dann wurde natürlich das erste Wunder performt. Ne?
Fand ich auch geil, wie, also ich dachte dann so, ob das wirklich so passiert wäre, dass da einfach jemand sitzt und dann, also es war schon sehr fordernd, muss man sagen, wie Jenny Elvers ihre Rolle performt hat. Es war so, Jesus, mach mich wieder sehend. Es war irgendwie so ein bisschen, ich dachte, weiß ich nicht. Würde man das nicht ein bisschen zurückhalten?
Sie hat nicht bitte gesagt, glaube ich, ne? Nee. Das Zauberwort hat sie nicht gesagt.
Ich hätte irgendwie gedacht, man fleht da ein bisschen mehr, gerade wenn das irgendwie so ein Popstar gewesen sein soll.
Es musste, glaube ich, schnell gehen in der Szene. Schnell hier, Wunder, zack, auch. Jenny Elvers saß auf dem Boden und dann zack, alles noch im Song. Ich glaube, da lief das Musikbett auch noch ein bisschen zumindest. Ja. Und dann wurde da schnell das Wunder performt. Oder sollte ich lieber sagen, wurde das Phänomen zum ersten Mal sichtbar. Denn danach war natürlich Auftritt Maria, Auftritt von hier unserem No Angel namens Nadja. Nadja Bina-Issa, genau.
Genau.
Mein Moderationstrick schon seit Jahren ist ja, immer wenn ich was nicht weiß, das als Quiz zu verpacken.
Ach, das fällt gar nicht auf.
Nee, das ich weiß. Das
überhaupt
ist natürlich,
nicht. Das ist wie so ein Lehrer, der auf einmal irgendwie gerade nicht mehr weiterkommt. Also, und eben, ihr rechnet jetzt mal hier die Aufgabe vor.
Auch das war ja eine Schwäche, finde ich, der ersten Version.
Ja.
Maria. Weil sie hat eigentlich mit der Geschichte nichts zu tun. Sie kommt ja in der Geschichte noch nicht mal vor, in der Originalgeschichte. Und sie ist eigentlich nur so eine Art Intermediate Act quasi. Während da hinten umgebaut wird, während die sich irgendwie umziehen müssen, während die Kameras irgendwo anders hinfahren müssen, dann ist im Prinzip Maria auf der Bühne, singt eine Ballade und es kommt einem aber leider so vor, als würde sie dieselbe Ballade fünfmal am Abend singen, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Das hat mich beim letzten Mal auch schon gestört. Und ich dachte dann irgendwie dieses Jahr, ja komm, die werden das irgendwie, sie werden es nochmal angehen, dass das irgendwie mehr verbunden wird. Und dann geht das so los und sie steht wieder da alleine auf diesem Steg im Regen. Ich dachte so, nee, die singt jetzt hier wieder 5 Songs alleine, bis dann irgendwie nach 2 Stunden dieses Kreuz da angekommen ist und sie dann zum ersten Mal halt diese Jesus-Ballade hat oder das Duett. Ja, das finde ich halt, also ich finde es gut, dass überhaupt mit eingebaut wird. Und man muss auch sagen, dass Nadja auch mit die beste Sängerin war, mit Abstand, mit dem Chor zusammen. Das war auf jeden Fall ganz gut und gut zu ertragen zwischendurch. Aber so an sich, weiß ich nicht, kann man da nicht ein bisschen eine freiere Interpretation dieser Story machen? Oder es ein bisschen anders machen?
Ja, ich kann das irgendwie auch nicht einschätzen, wie frei man überhaupt in der Gestaltung dieser Geschichte also sein darf, ob man halt befürchtet, dass da irgendwie am nächsten Tag die Landeskirche, die wahrscheinlich irgendwie bei RTL noch Mitgesellschafter ist oder was weiß ich, ob die dann irgendwie auf dem Dach steht so und halt wirklich dagegen irgendwie vorgeht, so wie Ben, genau. Ich weiß es nicht, wie viel Angst man davor haben muss, dass es danach einfach einen krassen Aufschrei gibt von der Kirchencommunity in Deutschland.
Weiß nicht. Also ich glaube, man hat nicht besonders viel Angst, wenn man Jimmy Blue Ochsenknecht da irgendwie auf die Bühne stellt und Ralf Richter und irgendwie Jenny Elvers muss so tun, als wäre sie blind. Also ich glaube, da ist die Angst, die ist schon überwunden.
Vielleicht einmal ganz kurz, weil du jetzt schon den Chor erwähnt hast. Man muss erstmal generell zum Aufbau auch sagen, jetzt, das war schon ziemlich pompös und ich war überrascht. Es war ein regnerischer Abend in Kassel. Ne? Es war jetzt nicht gemütlich, es war da irgendwie, man hat, also Gott da oben, wenn er denn da ist, hat alles getan, oder Petrus, ich weiß nicht, er ist ja fürs Wetter, glaube ich, der hat alles getan, damit möglichst wenige Leute da in Kassel dastehen. Aber es war trotzdem 8000 Menschen angeblich da, laut den offiziellen Angaben. Es standen auch eine Menge Leute da, also man hat es ja immer dann von oben gesehen, es war wirklich eine große Menge an Leuten. Und also dieses ganze Bühnenbild, dieser Steg da, dann aber eben auch der Chor aus, weiß ich nicht wie viel, 30 Leuten oder sowas, die Band, die da live gespielt hat, also das war schon wieder pompös, muss man sagen. Also das haben sie schon wieder ordentlich rausgeholt.
Ja, das ist schon krass, vor allem wenn er zwischendurch ins Publikum so gezoomt wird. Da dachte ich dann auch manchmal so, okay, krass. Also es ist nicht nur so ein ironisches Ding. Die Leute gehen da halt, also die fühlen es richtig, wenn die da sind.
Ja, ja, die ganzen Schnitte ins Publikum waren natürlich auch wieder Gold, wieder die Leute mit Schunkeln und mit, ja, am gebannt.
Mit der Tüte auf dem Kopf.
Mit der Tüte auf dem Kopf, genau. Und also wir haben natürlich auch übersprungen, am Anfang gibt es natürlich das schöne Intro. Ne? Dieses Intro, wo dann zum ersten Mal alle Charaktere auch so gezeigt werden. Leichtes Downgrade meiner Meinung nach, weil man eben nicht Pontius Pilatus im Fenster gesehen hat zum Beispiel.
Das war das Beste vor 2 Jahren. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, als er da auf dem Fensterbrett saß.
Ich finde, dass Francis Dings da hier, wie heißt er nochmal?
Also Frauke Ludowig hat den Namen am besten ausgesprochen, fand ich. Oh, hallo, Francis Fulton Smith.
Ja, also ich finde auch, er hat alles gegeben. Also generell in seiner Rolle, er hat alles gegeben.
Ja.
Henning Baum, ich finde natürlich, weil er einfach mehr Vorgeschichte hat, er ist, wie ist er, der Bulle? Ist er der Bulle? Ne, schon, ne? Mhm. Der Bulle. Das ist er halt nicht. Das ist halt nicht Francis. Der hat halt nicht einfach diese Name-Power oder diese, dass er mit irgendeiner trashigen Sat.1-Serie gleichgesetzt wird quasi. Das ist halt bei ihm nicht so. Aber ich finde, er hat trotzdem alles gegeben. So in seiner Statur, mit seinem Auftreten und eben auch ja. im Intro, auch wenn er nicht im Fenster stand. Trotzdem hat er da mit seinem Gesichtsausdruck gleich mal klar gemacht, ich bin Pontius Pilatus. Also das war schon, er hat schon da also, Power reingelegt.
Ich fand den ein bisschen gruselig. Also er hat auf jeden Fall eine andere Rolle, so, also einen anderen Twist da so reingebracht in diese Rolle. Weil er kam auf die Bühne und er hat auch direkt geschrien. Und ich war so, okay, er ist Aggro-Pilatus
ja. auf jeden Fall. Er hat sehr viel geschrien. Also er hat später natürlich auch bei dieser Verhandlung mit Barabbas und dem Publikum und so, da hat er natürlich auch qua Rolle sehr viel geschrien. Aber gleich am Anfang auch mal, dachte mir auch, okay, das ist eine leicht andere Interpretation, als Henning Baum sie gemacht hat. Henning Baum war eher so der Zweifler und der ja. so viel nachdenkt und so ja. und sehr
ich ja, fand der Taktiker. Bei Henning Baum war das so ein bisschen. Da hatte man wirklich das Gefühl, dass er sich so aufs Publikum verlässt und bei Francis Fulton Smith, da dachte ich dann heute so, ja komm, also der hätte den doch so hätte der sich für Jesus entschieden und nicht nur, weil das Publikum das gesagt hat.
Ja, der ist wirklich böse, glaube ich auch.
Ja.
Ja. Also er hat sehr überzeugend gemacht, muss man sagen. Also Francis Fulton Smith, alle waren im Intro zu sehen, auch Jimmy Blue hat einen schönen Gesichtsausdruck. Also man hat da schon was die Ansage für die war. Also ist es so, keine Ahnung, hat man denen da irgendwie mal reich und schön gezeigt? Ich glaube, die haben ja auch so eine Art von Intro, wo die dann alle mal so blöd in die Kamera gucken und einfach mal
Real Housewives of Beverly Hills.
ihre Rolle so möglichst in einem Gesicht schon mal irgendwie darstellen ja. und irgendwie dieses zwischen gut und böse Pendeln bei Judas sollte da schon drin liegen in Jimmy Blues einem zweisekündigen Gesichtsausdruck und bei Francis Fulton Smith eben dann direkt dieses ich bin der Choleriker und der am Ende aber den Daumen senkt so. Also das hat mir schon ganz gut gefallen, weil das war so sehr 80er, 90er Jahre Fernseh-Intro-Einspieler, so was man da gesehen hat. Ja, aber nach Maria Phänomen kam dann sofort wieder der Erzähler Hannes Jennecke. Da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, was sagt ihr da gerade? Da wurden so ganz viele Dinge so zusammengemischt in der Rede, die er gehalten hat, weil da war dann irgendwie so, er wollte auch da wieder zeigen, so die Pole in dieser Gesellschaft und so. Wutbürger, Impfgegner, auch so ein 2020-Ding, es war auch so geil, dass es auf einmal wieder so hochkam. Niemand redet mehr über Impfgegner so stark wie Hannes Jennecke an diesem Abend, der das einfach nochmal hochgeholt hat. Impfgegner. Und dann auf einmal mittendrin kam, so um das irgendwie ein Gegengewicht zu geben, was natürlich aus meiner Sicht nicht so richtig vergleichbar ist. Impfgegner, Wutbürger und dann Klimakleber. Dann diese Hufeisentheorie, die da aufgebaut wurde, als die krassen Pole in dieser Gesellschaft. Wutbürger, Impfgegner, Klimakleber, alles dasselbe. Diese Pole ziehen diese Gesellschaft auseinander. Also da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, wer hat die Rede geschrieben? Also war das Hannes Jennecke?
Das war so ein bisschen wie bei Stern TV. So ja. die Schlagzeilen, die immer bei Stern TV auftauchen, wo dann irgendwie so Leute, keine Ahnung, Olivia Jones redet über die Klimakleber oder so. Das war so ein bisschen ja. der Vibe.
Oder irgendwie, Leila muss sich dann nochmal zu den Klimaklebern äußern, weil sie gerade zufällig für ein anderes Thema auch in der Runde sitzt. Ja, also war ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall, wie man das alles aufgebaut hat und da möglichst viel Fallhöhe auch reingelegt hat und Metaebene und unter was geht's hier alles nochmal. Ja, dann aber erstes Duett. Jesus und Petrus haben gesungen, Heute, Morgen, Übermorgen. Ist das der Songtitel? Ich glaube schon. Heute, Morgen, Übermorgen. Ich habe nicht gecheckt, ob das da wirklich die Songtitel sind, aber diesen Song, da wissen alle, Heute, Morgen, ja. Übermorgen, wissen alle, was gemeint ist.
Von ja, genau. Mark
Forster, ne?
Von Mark Forster.
Ist der von Mark?
Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Mark gesagt habe.
Da hat man schon etabliert dann, okay, Timo Ölker kann auch einigermaßen okay singen, dürfte er hinkriegen den Rest des Abends.
Naja. Da sind wir halt mal gnädig, ja. weil es schon halb zwölf ist.
Man muss sagen, ich weiß nicht, die wievielte Wahl Timo Ölker war für ja, Petrus.
Das würde ich auch gerne wissen. Ich verstehe generell nicht, warum. Also ich finde, man müsste das ein bisschen besser aufteilen, das Ganze. Weil es gab so Szenen, wo das so krass der Unterschied war zwischen den Leuten, die halt nur eigentlich Schauspieler sind und den Leuten, die irgendwie im Musikbusiness richtig arbeiten oder vielleicht sogar Musical-Darstellerin sind oder so. Und dann denke ich mir so, das ist ja auch wirklich auch eigentlich unfair für so Leute wie Timo Ölko oder wie der heißt. Der dann irgendwie
Timo Ölko, genau.
Ja. Naja, davon geht es ja erst halt. Der dann zwar irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt auch Musik und ich habe hier ein Album und dann muss der da aber neben Linda Theodosio so singen und man denkt sich so, das ist ja auch einfach unfair. So.
Ja, vor allem hat Linda Theodosio die wesentlich weniger gefeaturete Rolle. Also sie darf irgendwie zweimal singen und er darf irgendwie fünf Songs hinlegen.
So die Hauptrollen, ja. Die sind irgendwie immer so läppisch besetzt und dann, wenn dann einmal alle zusammen singen, dann ist auf einmal so Linda, die da übelst ihre Stage-Stimme rausholt und die anderen hört man gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht, wie sie die Leute am Ende besetzen. Da würde ich sehr gerne, ich würde tatsächlich, da würde ich alle stehen und liegen lassen, um einmal die Passion zu besetzen. Aber das ist bestimmt eben nicht so leicht, dass du musst ja mehrere Leute parallel anfragen wahrscheinlich, also für die unterschiedlichen Rollen. Und dann merkst du, okay, scheiße, mir sagen reihenweise die Leute ab für den Petrus und die ersten drei waren vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die haben vielleicht wirklich gut singen können. Und dann denkst du, okay, gehen wir nochmal unsere Soaps durch. Wen könnten wir da, irgendjemand mit Musik, vielleicht Hintergrund, die müssen, wir haben die hier, die sind auf unserer Payroll, die müssen. Ich habe noch, wir haben was gut bei Timo Ölko noch. So, der muss nochmal. Und dann ist er rangegangen und dann war halt Linda Theodosio schon eingekauft und dann wusstest du, okay, ja gut, dann setzt man auch irgendjemand rein zu den Jüngern, der halt nicht singen kann. Ah, dann nehmen wir, wen könnten wir nehmen? Larissa Marol, komm, lass die auch noch anrufen. So. Ja, ich glaube, so wird es letztendlich zusammengewürfelt.
Ganz kurz, hast du einmal aktiv Mola Adebisis Gesangsstimme vorgenommen?
Na, ich habe ganz viele nicht gehört. Also der mysteriöseste finde ich Jolt, ehrlich gesagt.
Jolt, ja.
Ich habe ihn fast nicht gesehen überhaupt. Also er am Anfang mit dem E-Roller, da habe ich ihn einmal fahren sehen, glaube ich. Aber danach war der überhaupt noch, oder ist der irgendwie,
Keine Ahnung.
Sich zur Fressmeile dann verabschiedet oder was war?
Weiß ich nicht, ob der sich noch einen Ciabatta extra geholt hat oder so. Nee, also ja, aber auch, also weiß ich nicht, wenn man schon Larissa wieder zurückholt aus ihrem
Hotel.
Fünf-Sterne-Hotel oder wo die da mal ist, dann denke ich mir so, muss hier auch irgendwie ein bisschen mehr glänzen können.
Ja, viele haben geglänzt natürlich danach bei Frau Ludowig auf der Bühne, dazu kommen wir natürlich auch noch gleich. Vor allem übrigens unser Pontius Pilatus, der ein ganz interessantes Interview gegeben hat. Aber zurück zu Jesus und Petrus. Da wurde dann gesungen, das erste Duett, aber dann kam es natürlich zur ersten Moderation, wir haben schon angesprochen, Hannes Jenicke gibt ab, Angela, wer steht bei dir? Dann ging es los mit den Leuten, die das Kreuz getragen haben und der erste Mann, der hier zu Wort kam, war ein Mann, der 2013 zu Gott gefunden hat, weil er ein Übergabegebet gesprochen hat, was ich bis heute noch nicht erklärt habe, genau was ein Übergabegebet ist, aber es wurde unkommuniziert so stehen gelassen. Und er hat aber gesagt, er setzt sich seitdem für Obdachlose ein. Er sagt auch, dass es in Kassel als eine von wenigen Großstädten irgendwie keinen Kältebus gibt und deswegen setzt er sich dafür ein. Dann wurde rübergeschwenkt zu Tamara, die eine ganz besondere übernatürliche Geschichte auch hat. Sie hatte ein Erweckungserlebnis, denn sie hatte irgendwie eine OP, eine Krebs-OP oder sowas. Und da hat sie, während sie narkotisiert war, dann irgendwie alles wahrnehmen können. Sie wusste auch genau, wo die Krankenschwestern gestanden haben, wo der Arzt gestanden hat und so weiter. Aber sie hat vor allem zu ihrer Rechten auf ihrem Bett eine mysteriöse Gestalt da sitzen sehen und sie sagt, das war Gott. Und Gott hat mir in dem Moment gezeigt, dass und vor allem ihr geholfen, dass sie da erfolgreich operiert werden konnte und so weiter. Also diese Geschichte, auch das wurde relativ unkommentiert so stehen gelassen, ist ja auch okay, weil ich dachte, und jetzt mal generell zu allen Parts an diesem Kreuz, ich hatte in Erinnerung, da vor 2 Jahren, dass das Ziel von dieser ganzen Veranstaltung ja auch war, dass es eben nicht so sehr christlich sein soll, rüberkommen soll, sondern vor allem auch andere Religionen auch gefeatured werden sollen, dass es eben ein Fest der Religion und von, ja, von dem Gedanken ist, dass es eben nicht nur um Christentum geht, sondern eben um viele Glaubensrichtungen. So. Und das war an diesem Abend jetzt, finde ich, gar nicht mehr so. Also es ging ja fast immer nur ums Christentum. Und mir war das sehr, sehr, alles sehr, sehr christlich gefühlt, was an diesem Kreuz passiert ist, oder? Und da war doch jemand, also ich erinnere mich doch, dass da irgendwie, da war doch ein Muslim auch beim letzten Mal, glaube ich, dabei.
Ich weiß nur noch, dass es kameratechnisch vor 2 Jahren auch relativ wild zuging da an diesem Kreuz. Und dass eigentlich jemand noch fast ein Rückwärtszeichen gemacht hat. Aber ansonsten weiß ich nicht.
Und dass der Manager von Michael Wendler da war. Markus.
Ja,
Markus Krampe.
Ja, aber was die da so gesagt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß auch nur noch, dass die da damals dann auch irgendwie, ja, sie waren irgendwie schon mal auf der anderen Seite, weil sie fast gestorben sind und dann haben sie da auch irgendwelche Lichtgestalten gesehen. Aber ob da jetzt nur Christen dabei waren, das weiß ich nicht mehr. Ich fand es irgendwie generell weniger, oder? An dem Kreuz?
Für mich hat es am Ende dieses Kreuz, wie das dann auf dem Marktplatz getragen wurde, das hat für mich ewig gedauert, weil da auch gar nichts passiert ist.
Das hat auch ewig gedauert.
Außer, dass diese Musik ewig gelaufen ist und man hat irgendwie nichts gehabt, was es irgendwie abbindet oder so, sondern, weiß nicht, ich glaube, es war wahrscheinlich auch die Menschenmenge, die dann irgendwie die Leute davon abgehalten hat, dass dieses Kreuz sehr schnell dann irgendwie auf den Marktplatz getragen werden konnte. Also das war der einzige Punkt, wo ich merkte, okay, hier geht gerade irgendwas schief. Es gab natürlich später auch noch den einen Tonfail mit Jimmy Blue, ne? Als er dann da irgendwie mal kurz nicht zu hören war als Judas, aber dazu gleich mehr. Ja, auf jeden Fall, das war die erste Schalte zum Kreuz und zu Angela, wie Hannes Jennecke den ganzen Abend über gesagt hat. Ja, dann die erste, wo man wirklich fast 1:1 dasselbe gezeigt hat, Urbi et Orbi in der Kasseler Markthalle. Das war ja damals, so war Piano quasi am Essener Hauptbahnhof. Hier war es ja ähnlich, aber nicht so einprägsam irgendwie von der ganzen Location und allem drum und dran. Ich habe mich gefreut einerseits, weil ich habe ja so ein bisschen vorausgeahnt, dass diesmal Ich und Ich vorkommt, aber mit einem anderen Song natürlich. Ich dachte, es kommt vom selben Stern, aber es kam dann am Ende So soll es sein, so kann es bleiben. Ich weiß nicht, ist das der Songtitel?
Ja.
Auf jeden Fall, wir wissen, welchen Song. So, und da kamen dann auch mal so einzelne Leute von den Jüngern auch ein bisschen hervor. Also Linda Theodosio und Vincent Groß haben also ein paar Töne ausgetauscht. Das war natürlich dann anspruchsvoller, was sie gesungen haben, als das, was eben Mola und Co. und Jolt oder was da nochmal gesungen haben. Gänsehaut auf jeden Fall. Und da kam dann ja auch diese Prophezeiung von Jesus, von wegen, einer von euch wird mich bei den Autoritäten verraten.
Ja,
und das war
auch geil zusammen.
Das war geil. Das war wirklich geil, weil diese Prophezeiung dann immer noch eingebettet war in diesen Song, was dann dazu geführt hat, dass Jesus irgendwie sagt, einer von euch wird mich bei den Autoritäten verraten. So soll es sein, so kann es bleiben.
Mit den Weingläsern.
So habe ich es mir gewünscht. Da dachte sich so, hey, habt ihr den falschen Song ausgesucht? Ja, aber auch sehr schön, weil hier zum ersten Mal dann auch wirklich Jimmy Blue acten musste, weil dann wurde ja so durchgegangen, wer ist es jetzt? Wer ist der Verräter quasi? Wer ist der Maulwurf?
Staffel 2.
Ja, und da gab es dann einige, die Petrus zum Beispiel dann gesagt hat, bin ich der Verräter? Und dann, nee, du bist es nicht. Aber dann, als es dann eben zu Jesus und Judas ging, war dann irgendwie so dieser erste sehr schön geactete Satz von Jimmy Blue, immer noch in dem Song, also immer noch bei so soll es sein, so kann es bleiben. Jimmy Blue, der sagt, doch nicht etwa ich, Meister. Und so. Und dann war das aber dann relativ schnell abgebunden. Judas fährt mit der Polizei mit und es wird klar, dass er quasi am Ende der Verräter sein wird, natürlich.
Ja, Sonja Zietlow hat ihm ja auch auf die Schulter getippt. Also ist er
ja klar.
Verräter.
Maria können wir überspringen, die hat dann wieder hier Weil ich dich liebe, glaube ich, heißt der Song, gesungen. Dann fand ich sehr schön die Überleitung, die Hannes Jennecke wieder gefunden hat. Judas hat sich auf den höchsten Punkt Kassels zurückgezogen, den Herkules. Und ich wusste nicht so richtig, was der Herkules ist und war sehr gespannt, was jetzt kommt. Und dann kam eine geile Kamerafahrt mit der Drohne da irgendwo hoch, durch die Nacht, durch den Nebel und dann wurde sich da aufgebaut. Ich dachte, ist es CGI, ist es Hogwarts, was ist es jetzt? Aber es ist der Herkules in Kassel und dann die Drohne, die auf diesen einen Mann am Tor dieses, weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art, ist es ein Schloss, nee, ein Schloss, ist es eine Ruine?
Na, wie so ein Tempel.
Statue,
irgendwie.
Tempel, ja, irgendwie sowas. Und da fährt dann diese Drohne auf Jimmy Blue, der so lässig da am Eingang so lehnt. So, ja. Und dann ging es auf einmal los. Und jetzt war die Frage, weil wir wussten eigentlich alle, das ist jetzt der Moment, eigentlich schon bei der Überleitung der höchste Punkt Kassels. Wir erinnern uns, okay, Mark Keller lag da eben im Prinzip auf der Stadt Essen drauf vor 2 Jahren. Und wir wussten, jetzt kommt dieser Moment. Was nehmen sie jetzt quasi als Äquivalent für den Tokyo Hotel Moment? So, ja. Und da ist, also ich wette, da ist bei dir bestimmt auch der Puls hochgegangen, oder?
Ja, weil, also damals war das ja mein Fernsehmoment des Jahres.
Meine auch. Oder?
Nein, deiner nee. Nicht. Du hattest doch Jesus und Marc.
Ah ja, stimmt, klar. Jesus nee, oder? Und Judas. Ja, stimmt, ich hatte Jesus, ich hatte Symphonie, oder?
Ja, genau. Und deswegen dachte ich dann so... Die Stimme, dieses Video da von den beiden. Ja, und deswegen dachte ich dann so, Obacht, das könnte jetzt wichtig werden, was ja. da passiert. Ja, war also, weiß ich nicht. Es war irgendwie nicht so spektakulär wie damals, oder?
Ich fand schon spektakulär. Ich fand die Machart fand ich richtig geil. Also ich fand diese
fand
Drohnenfahrten und so.
Aber ich fand den Song nicht so gut.
Ja, also gesungen wurde ja das alles was zählt Intro. Ich kriege nie genug.
Ach, stimmt,
vom
genau,
Leben.
Genau.
Ich kriege nie genug.
Das war
irgendwie.
Das passt doch gar nicht.
Genau, das war mein Problem. Es passt nicht so wirklich. Ich verstehe nicht ganz, warum der Song und so. Da war natürlich, ich muss durch den Monsun. War passend, war lustig, da hat einfach alles gestimmt. Hier hat, finde ich, auch vieles gestimmt. Ich fand die Optik wirklich geil. Jimmy Blue mit seiner dünnen Stimme, der das versucht hat, irgendwie hinzukriegen, diesen Song zu singen. Aber der Song an sich, da habe ich dann nicht so wirklich das Interesse aufrechterhalten können, so richtig in die Lyrics reinzugehen, das Vergleichen mit der Story, die gerade passiert. Man hat sich einfach angehört, wie Jimmy Blue da jetzt irgendwas singt, aber was er da genau singt, war da eine Wurst irgendwie.
Also ich hatte auch ein bisschen Angst um den, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, der hat so aufgeregt manchmal gewirkt, fand ich.
Ja.
Dass man dann, also weiß ich nicht, dass er dann selber irgendwie so mit seiner Stimme auch kämpfen musste, an so tiefere Töne ranzukommen. Womit alle gestruggelt haben, will ich nur mal sagen. Dass ein bisschen gemein war, dass diese Songs nicht so angepasst worden, dass der Chor gut singen kann. Nadja, die konnte eh alles singen, aber halt auch die Männer irgendwie, die waren immer alle so ganz unten am Limit. Wie ich so denke, ey, okay, muss das nicht bei den Proben irgendwie auffallen, dass da jemand gerade ziemlich struggelt? Und bei Jimmy Blue war es eigentlich die ganze Zeit so, bis er dann irgendwann rappen durfte. Da hatte man dann das Gefühl, dass er etwas aufatmen kann.
Ja, also er muss, ich finde auch, dass er schon eine anspruchsvolle Position hatte, weil er wirklich viele, also gerade später, als es dann zu Falco ging, also da sind super viele Sachen, die er machen musste, gesanglich, glaube ich. Also, und das war jetzt eben nicht sein Steckenpferd, was er da bei Silbermond ist, ne, oder? Nee?
Nee, Christina Stürmer.
Okay, Christina Stürmer, was er da machen musste. Also hat nicht so ganz gepasst, aber ich finde trotzdem, die Performance an sich, die war schon geil, aber es hat sich jetzt nicht, es war jetzt nicht der TV-Moment des Jahres für mich.
Nee,
glaube ich.
Für mich auch nicht. Es war irgendwie unterwältigend.
Ja, ein bisschen. Ich gehe nicht so ganz tief runter wie du, glaube ich, aber ein bisschen, ja. Ja, dann ging es zurück zum Kreuz. In so einer Mini-Episode von Temptation Island, weil Angela Fingererben wieder da stand als Ex-Moderatorin von Temptation Island und es auf einmal darum ging, dass da irgendwie Mann und Frau wurden gezeigt und der Mann dann irgendwie so sagen durfte, ja, Peter, was ist denn eigentlich mit dir? Ja, ich habe im Prinzip vor ein paar Jahren meine Frau betrogen, ich hatte eine 2-jährige Affäre und Ja, und was ist dann passiert? Ja, jetzt bin ich wieder mit meiner Frau zusammen und das zeigt eigentlich, dass man sich vergeben kann auch und dass ich natürlich wieder zurückgefunden habe, obwohl ich selber gesündigt habe und so. Und man dachte sich so, hä, okay, spannendes Lagerfeuer, aber
unangenehm.
Unangenehm, genau. Und genau, dann gehst du wieder zurück. Und da war dann ein Moment, den fand ich fast von den Gesangsauftritten mit am besten oder mit am meisten Gänsehaut. Das hat irgendwie gepasst da unten in diesen Katakomben da, wo Jesus dann da gesungen hat. Und es wurde gesungen, alles brennt, von Johannes Oerding, ne? Im Untergrund von Kassel. Das fand ich eigentlich ganz cool, wie er da manchmal so an die Wand gehauen hat und so. Da kam was an bei mir.
Ja, ach, ich weiß es nicht. Ich fand's irgendwie, ich mochte die Locations irgendwie nicht so gerne diesmal. Also, weil das war alles so ein bisschen, ja, es hat alles so ein bisschen zombie-mäßig gewirkt, wo die da rumgelaufen sind. Weiß ich nicht, als würde ja gleich so ein Vieh von The Last of Us um die Ecke kommen.
Ich verstehe, was du meinst. Es war sehr viel so Grusel-Friedhofsatmosphäre, ja. Irgendwie. Ja.
Also beim letzten Mal hatte ich irgendwie mehr so das Gefühl, dass sie so mitten bei den Menschen sind, weil da waren die ja auch noch in dem in dieser Mall und so. Ja. Und da war irgendwie ziemlich vieles so, oh, wir sitzen am Feuer und ich bin in Ruinen und Jimmy am Tempel. Es war irgendwie alles so ein bisschen sehr nature-lastig.
Ja, wobei wir, wie gesagt, bei Alexander Klaffs auch im Wald waren, ne?
Ja, aber es sah irgendwie besser aus. Vielleicht lag es auch an Alexander Klaffs. Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
Ja, genau. Vielleicht,
wie wir das finden.
Ja, vielleicht ist jetzt dann gleich ein guter Moment. Maria können wir überspringen, die Liebe ohne Leiden singt. Dann kam ja der Symphoniemoment. Da wusste man auch, okay, das ist jetzt die Szene mit Jesus und Judas,
ja,
und den Jüngern. Und da, ja, wird im Prinzip klar, dass Judas der Verräter ist, dann quasi auch vor den Leuten. Und es gibt diesen eben, sei gegrüßt, Meister-Moment, wie er, glaube ich, offiziell heißt. Hier war ja wirklich die Chemie zwischen beiden auch wichtig. Und das haben wir davor schon angezweifelt gehabt, ne? Dass es zwischen Jimmy und Ben vielleicht nicht so harmonieren könnte. Und ich finde auch wirklich, dass vom Alter, dass man irgendwie, dass das nicht so ideal ausgesehen hat, irgendwie alles. Also Ben, finde ich, sah ja sehr alt aus.
Ben, was ist da am Auge? Was ist da passiert? Hast du das gesehen?
Am Auge?
Ja. Der hat auf einmal ein übelst dickes Auge.
Was? Hä? Ein dickes Auge?
Ja.
Mittendrin, ja, auf einmal bekommen, oder was?
Na, ganz am Anfang nicht. Und dann ab, wo er dann das Brot geholt hat.
Und Gerstenkorn, oder was?
Mega, weiß ich nicht. Es war einfach unterm Auge so mega dick. Als hätte man, keine Ahnung, wenn man irgendwie so morgens aufwacht und so denkt, hä, war ist hier irgendwie mein Tränendrüsenkanal verstopft oder was? Und so hat er dann bis zum Schluss sah dann aus, ich weiß nicht warum.
Ich habe das nicht, habe ich nicht gemerkt, habe ich nicht so drauf geachtet vielleicht. Aber ist deine Theorie jetzt, dass sie mir mal auf die Schnauze gehauen hat in der Werbung oder was?
Nee, weiß ich nicht, irgendwie, das sah irgendwie aus, als hätte er irgendwas ins Auge bekommen oder so.
Ja, okay, wenn ihr daher sagt, die nicht Hinweise habt, was ist mit Ben Blümel in zwischen Brot austeilen und Falco singen, was ist da passiert, dann gerne meldet euch unter Fernsehen für alle bei Instagram. Aber ja, hier war der Moment, Falco Out of the Dark wurde gesungen. Und
das fand ich gut.
Das fand ich auch gut. Also wie das, also ich mochte den Symphoniemoment ja bekanntlich sehr gerne, so, und dieses ganze Zusammenspiel. Und hier war es für mich eher der Song, der im Vordergrund steht, mehr, ja, als Symphonie damals. Damals war eher so auch diese Reaktion von Leith Aldin und den Jüngern und auch das Zusammenspiel zwischen Klaffs und Mark Keller. Hier war es eher der Song, der, finde ich, richtig gut rübergekommen ist. Dieses, weil das hat natürlich richtig Sinn ergeben, diese zwei Stimmen quasi im Song, so dieses Out of the Dark, Into the Light und so, und dann mit dem Chor zusammen, der dann auch noch reingesungen hat, und Ben, der als Jesus quasi immer Into the Light gesungen hat. Also das war schon, da hat man sich schon was dabei gedacht.
Ja, Und also es war witzig, aber auch nicht so, dass man jetzt irgendwie, also es war jetzt nicht super trashig in dem Moment. Es hat schon irgendwie auch zusammengepasst und ich habe mich für Jimmy gefreut, dass er einmal ein bisschen mehr in seiner Komfortzone, glaube ich, gesteckt hat. Und die, hast du sie gesehen? Die einzelne Träne, die er
Ja,
hatte.
die beiden Augen
Actor.
waren sehr wässrig
Actor.
und so. Also da ist schon richtig, also da war ich aber beeindruckt, weil man hat nicht
Ja.
gemerkt, dass die Augen von Anfang an wässrig waren, dass man da irgendwie halt eine Flüssigkeit halt reingefüllt hat oder sowas, so Tränenflüssigkeit. Also
Ja.
diese künstlichen Tränen. Ich glaube, das ist schon in dem Moment gekommen. Also das war schon. Ja, und dann gab es einen Kuss. Ist ein Kuss gefallen? Gab es
Hot.
den bei Teil 1 auch schon? Ich glaube nämlich nicht, ne? Da kann ich mich nicht erinnern, dass das Glas mal hier dem Keller einen geküsst hat.
Nee, ich glaube nicht. Die waren halt auch, also der hat ja auch immer alle so gehalten, gerne.
Ja.
So Stirn an Stirn waren die, glaube. Aber ich fand's gut, ich fand's gut.
Ich fand's auch gut, ich fand's auch gut.
Ist ja eh immer alle ein bisschen so eine homoerotische Stimmung, finde ich.
Ja, das stimmt, aber die hatte ich halt mehr bei Klaas, also die war wirklich mehr da bei Klaas und Keller, meiner Meinung nach,
Ja.
so, weil die auch vom Alter ungefähr gleich sind und hier.
Ich fand auch Ben und Timor hat gehabt, habe ich gar nichts.
Nee.
Go Girl, give us nothing, war das so ein bisschen.
Nee, überhaupt, also der Cast hat nicht gut miteinander
Nee,
interagiert, so, das
nee.
ist bis zum Ende nicht so richtig aufgegangen. Das war bei Teil 1 einfach besser. Da waren Keller und
Ja.
Klaas einfach so ein gutes Duo. Lethal Dean war da auch ein bisschen außen vor, aber die beiden so, das hat einfach wesentlich besser funktioniert. Das muss man
Ja.
schon sagen. Ja, dann wurde, also da gab es ja auch noch weitere Prophezeiungen. Vorher hat ja irgendwann Petrus den Satz bekommen von wegen, du wirst mich in ein paar Stunden, auch meine Existenz wirst du, mich zu kennen, wirst du leugnen oder sowas. Und das war Star-Auftritt Ulrich Wetzel, denn Ulrich Wetzel ist derjenige, der dann am Ende Petrus ganz kurz vor der Werbepause fragt, gehören Sie nicht zu diesem Jesus? Und er sagt, ich kenne keinen Jesus oder sowas in der Art. Und dann war Werbepause. So. Ulrich Wetzel natürlich der Vertreter von wahrscheinlich Wolfgang Barrow, ne? Man hat
Ja.
da hat man diese ganzen Ähnlichkeiten halt gesehen, ne?
Ja.
Dass man wirklich eins zu eins die Leute ersetzen wollte. Und das war
Aber auch
irgendwann so ein
teilweise
bisschen.
dieselben Leute,
Ja,
dasselbe hat
teilweise
machen
dieselben
lassen.
Leute. Aber dann kam ein Überraschungsmoment, den wir auch so im ersten Durchgang nicht hatten von Die Passion. Und zwar Schnitt zu RTL Direkt und zu Pina Atalay. Wo man auch mittlerweile sagen muss, Pina Atalay war mal Tagesschausprecherin. Also, oder Tagesthemen. Auf jeden Fall
Was
war im
ist da
ersten.
los, frage ich
Was ist da
mich.
los? Genau, sie ist zu RTL gewechselt, alles cool. Neue Nachrichtensendung aufgebaut. Und jetzt ist sie ein kleiner Einspieler in die Passion, wo sie sagt, dass Jesus von Nazareth gerade festgenommen wurde. Und dann
Ja,
ist
im
Schnitt weg
Dönerladen.
im Dönerlager. Ja, dann ging es wieder. Angela, mit wem sprichst du da gerade? Da wurde es trashig. Das war
Ja.
dann quasi das Äquivalent zu dem Wendler-Manager, habe ich mir gedacht. Nämlich, jetzt wurde geschaltet zu, wir kennen ihn alle vom Kampf der
Daniel.
Reality Stars, Daniel vom Elbschlosskeller.
Ist das wirklich so da? Daniel,
Ja, ich
weil ich mich
auch, ich
gefreut
auch.
habe, dass ich dich kenne.
Ja, bekannt aus dem einen Spiel von Kampf der Reality Stars, als man lustige Grimassen machen musste und Matthias Mangiapane zum Lachen bringen musste, natürlich. Also er durfte erzählen, ja, was er für Schicksalsschläge hinnehmen musste und wie ihm Gott dabei geholfen hat. Dann kam ein Polizist zu Wort, der gesagt hat, wir brauchen mehr Nächstenliebe. Wenn es mehr Nächstenliebe geben würde, dann bräuchten wir auch nicht so viele Gesetze, wie wir gerade haben. Dann wäre das alles gar nicht nötig. Und dann wurde sehr elegant übergeleitet von Angela Fingererben zu Helmut. Du bist doch hier der Älteste am Kreuz, Feuerwehrmann. Und ich habe mir aufgeschrieben in Großbuchstaben, er struggelt. Er hat wirklich hart gepustet und so wirklich, man dachte, ja, er ist der Älteste am Kreuz. Seid ihr sicher, dass ihr ihm gerade die Aufgabe zukommen lasst, das bis zum Marktplatz auch tragen zu lassen? Er hatte schon zu strugglen. Und durfte dann noch so einen kurzen Monolog halten über, ja, Humor in dieser Zeit, was ich auch sehr interessant fand. Man lacht ja heute sowieso nicht mehr. Man lacht ja heute eh nicht mehr. Wenn, dann lacht man über andere und wenn, dann bösartig. Das war sein Take.
Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
Man hatte die drei Staatsgewalten, Polizei, Feuerwehr und Elbschlosskeller. Das waren im Prinzip die drei Gewalten, man kennt sie so. Genau, und dann auftritt Pontius Pilatus zum ersten Mal so richtig, ne?
Ja.
Ja, dann kam ein sehr interessantes Duo, das es in der Weise auch in der ersten Fassung gab, Jesus und Pontius, die singen, in Anführungsstrichen, und wir erinnern uns auch an Henning Baum, der auch schon angeblich gesungen hat, aber eigentlich auch eher mehr geschrien hat oder gesprochen hat, sehr laut.
Ja.
Und das hat man jetzt, warum auch immer, nochmal machen müssen. Also er hätte auch singen können, aber man hat gesagt, nee, Pontius ist kein Sänger. Pontius singt nicht. Pontius, der hält da seine Ansprachen und plärt so ein bisschen rein ins
Musikbett. Ich habe auch irgendwie nicht verstanden, warum da die ganze Zeit deutsche Popsongs genommen wurden und so ein bisschen umgeschrieben wurden. Und dann auf einmal ist man aber übergegangen zu Tina Turner.
We don't need another hero.
Ja, also ich habe es auch erst...
Wir wollen keine neuen Helden.
Ich habe es auch erst gar nicht so erkannt, weil ich die ganze Zeit halt auf so deutsche Lieder aus war. Und dann dachte ich, hä, Moment, wir sind gerade bei Tina oder was?
Ich habe es auch akustisch nicht gecheckt, was der Chor gesungen hat.
Ja,
ich
weil der auch komplett außerhalb des Takts eingestiegen ist, der Francis. Ich weiß nicht, ob der schon mal Karaoke gesungen hat in seinem Leben, aber das war auf jeden Fall nicht richtig.
Wir wollen keinen neuen Helden. Ja, das wurde auf jeden Fall ein paar Mal gesungen. Und inhaltlich, okay, kann ich checken. Also ich verstehe, warum, das ist ja quasi ein Jesus-feindlicher Song quasi, was ja in der Phase auch so ein bisschen der Mut war. Ich fand's lustig. Ich fand's nicht besonders gut.
So, nee, das war gar nicht gut.
Ja. Dann natürlich die bekannte Szene, die wir beim letzten Mal schon hatten. Wer soll begnadigt werden? Jesus oder Barabbas?
Ey, aber Ralf Richter, das war doch, der hat da gar nichts gemacht.
Ja, er hat einmal sein Kaugummi auf die Bühne gespuckt, wenn ich es richtig gesehen habe.
Da hätte sich ja jeder auf die Bühne stellen können. Da hätten sie auch Daniel vom Elbschlosskeller kurz hochstellen können.
An Martin Semmerer kam das nicht ran, er hat aber auch gar nicht die Chance.
Mega, was der damals gemacht hat.
Ja, und dann hat sich das Publikum wenig überraschend für Barabbas und gegen Jesus entschieden. Jesus war klar, sollte dann gekreuzigt werden. Davor durfte aber nochmal Maria und Jesus zusammen, lass es Liebe sein, durfte sie nochmal zusammen schmettern, quasi in dem Moment, als dann das Todesurteil gefällt wurde.
Habe ich vorausgesagt, dass es
kommt. Echt?
Ja, weil das die ganze Zeit dieser Promospruch war.
Ach ja,
Liebe ist alles und irgendwie Liebe, bla bla bla. Und habe ich gesagt, die singen bestimmt Rosenstolz.
Ja, dann war Werbung und Frauke Ludowig stand auf einmal auf der Bühne und hat quasi die Stunde danach anmoderiert. Gleich geht's weiter, bleiben Sie dran. Ich habe gleich Jesus im Interview. So war die Ankündigung und dann ging es aber wieder zurück ins Geschehen und dem bekannten Monolog von Pontius Pilatus, wo ich mir auch gedacht habe, da lassen sie sich bestimmt was anderes einfallen dieses Mal, als quasi diese sehr detaillierte Ansprache, was genau eine Kreuzigung bedeutet und wie man dann genau stirbt und was da genau durchtrennt wird und wie jämmerlich man da verreckt am Kreuz und so. Das hat er genauso nochmal erzählt.
Vor allem ist es auch irgendwie ein bisschen, geschmacklos, weil die wollen ja dann auch immer irgendwie so moderne Schlagworte einbringen, wie irgendwie die Querdenker und die Klimakleber. Und dann auf einmal geht es irgendwie so in so eine True-Crime-Richtung, also minutenlang.
Ja. Ich auch so Wobei? Denke,
weiß ich nicht, kann man das nicht anders gestalten?
Ja, man hat sich auch hier was überlegt. Ich habe mir das extra mitgeschrieben, weil ich den Satz auch schön fand, den er da geschrieben hat. Er hat gesagt, für diejenigen, die gerne Game of Thrones oder die Nachrichten schauen,
das fand ich
dürfte
auch
das
mega.
Bekannt
also,
sein.
Game of Thrones seit irgendwie 8 Jahren vorbei oder so. Da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Ja, weil da wollten sie, glaube ich, dieses mit dem, man kennt es auch aus den Nachrichten von irgendwelchen, IS-Kämpfern oder was, die dann auch noch irgendwie so martialische Methoden verwenden. Da war dann so ein leichter Anspielung an so aktuelles Zeitgeschehen drin. Aber auf jeden Fall ein interessanter Vergleich. Für diejenigen, die sich gerne Game of Thrones oder die Nachrichten anschauen, denen dürfte bekannt sein, genau was eine Kreuzigung genau bedeutet.
Ja. So.
Ja, und dann war Maria nochmal auf der Bühne und durfte quasi Wunder geschehen singen, weil natürlich auch gleich wieder ein Wunder passieren würde. Hannes Jennecke kommt auf die Bühne. Ich glaube, da wurde dann schon das Kreuz wieder zu dem Zeitpunkt reingetragen und erzählt uns was von Hoffnung, von Frühling. Hoffnung und Frühling. Ich meine, das ist ja auch sehr schön. Es ist ja auch kein Zufall, dass Ostern im Frühling ist. Also, ich würde sagen, es ist schon Zufall, weil Ostern ja der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus ist. Und das war ja schon Zufall, dass das im Frühling passiert ist. Also, ja, naja.
Es klang irgendwie ein bisschen so, als würde es ohne Ostern keinen Frühling geben, was ja nicht wahr ist.
Genau. Also, es klang so, als würde der Frühling sich nach Ostern richten und nicht andersrum, aber gut, das war Hannes Jenicke, der dann nochmal alles rausgeholt hat und dann aber nochmal die Kernworte nochmal gesagt hat, Liebe ist alles, dann wird alles gut, bedingungslos. Das war sein Fazit im Prinzip und danach, ja, war klar, Jesus ist zu dem Zeitpunkt gekreuzigt, wir haben wieder nicht die Kreuzigung gesehen, hätte man sich auch vielleicht anders wünschen können, ich weiß nicht. Ich finde immer noch, also wenn man jetzt sagt, das ist uns zu krass, wenn man da irgendwie Jesus irgendwo hinhängt, okay, das verstehe ich. Aber wieso legt er sich nicht auf das Kreuz? Oder man hat irgendein Bild?
Ja,
das wäre doch
so easy.
Das
haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Warum? Ja. Die haben ja dieses 230-Kilo-Ding, Kreuz. Das leuchtet doch übelst geil. Dann leg dich doch da wenigstens drauf.
Ja, ich check das auch nicht. Also schön drauflegen, dann singt Maria und dann steht er auf einmal oben. Das wäre doch die perfekte Überleitung quasi. Aber nee, irgendwie ist er dann auf einmal komplett weg. Er hält seine Ansprache dann nochmal, Hannes Jennecke, und dann auf einmal steht er eben oben am Dach. Und auch da wieder mehr oder weniger dasselbe Bild, ne, wie man Alexander Klavs dann auch quasi verabschiedet hat. Ja, auch hier keine Überraschung. Man hat schon gemerkt, er war auch angebunden, konnte sich nicht wirklich oben bewegen und hat auch nochmal gesungen, ganz in Weiß dann. Ja, aber das war jetzt eben wenig überraschend. Natürlich ein klassisches Endbild. Und dann war die ganze Chose schon vorbei. Und es wurde recht schnell eben klar, okay, es geht eigentlich noch weiter, denn jetzt kommt die Stunde danach mit Julian F.M. Stöckel, Olivia Jones, die bestimmt noch dann die Aftershow irgendwie nochmal moderiert haben, aber erstmal Frauke Ludewig auf der Bühne mit endlich dem kompletten Cast. Endlich wieder Tiefen, genau. Und da wurde es dann nochmal ganz kurz spannend, als einzelne Leute interviewt wurden, gar nicht so sehr mit dem Hauptcast natürlich, also Jimmy Blue war natürlich für uns interessant, ne, ob er da ein paar Fragen bekommt. Natürlich, Frauke, kann man sich darauf verlassen. Da ist sie natürlich schon die Nummer eins, dass sie da einfach mal ja völlig auch am Thema vorbeifragt. Also es ging überhaupt nicht um die Passion bei ihm.
Nee, so bei den anderen, da war es wenigstens noch so ein bisschen passend. Irgendwie, ja, bist du gläubig? Oder wie, gehst du irgendwie zur Kirche? Was auch witzig war, weil Larissa Marolt dann einfach so meinte,
das ist so geil.
Ja, ich gehe schon zur Kirche. zu Ostern, zu Weihnachten, wo ich mir so denke,
Und sie dann, weil das hat auch Frauke ja gesagt, ja, na gut, zu den Daten geht vielleicht jeder in die Kirche, aber gehst du vielleicht auch, aber manche gehen ja auch am Sonntag in die Kirche. Ja, nee, machen wir auch manchmal und so. Ja, warst du schon hier in Kassel in der Kirche? Nee, auch noch nicht. Irgendwie war ich auch noch nicht. Aber wenn ich hier eine Kirche sehe, dann halte ich auch mal ganz gern an. So, das war dann am Ende.
Ja, genau.
Das war dann am Ende.
Hätte ich auch gesagt. Vom Luxushotel ab in die Kirche.
Ja, und dann Jimmy Blue, wie schon gesagt, da konnte es Frauke nicht lassen, da völlig abseits vom Thema auch immer nachzufragen, ey,
ja,
wie ist denn das
mit dir? Auch erstmal, dass die überhaupt in dieses Gespräch reingegangen ist, indem sie gesagt hat, ja, viele wissen ja gar nicht, du singst ja auch schon ganz viele Jahre. Wo ich so, was? Also es ist doch nicht wahr, dass es viele nicht wissen.
Ich glaube, es wissen viele nicht, aber ich glaube, es sollte eine möglichst low-hanging Überleitung sein zu dem, was offensichtlich verabredet war, dass es quasi einen Hinweis geben muss auf Jimmys Musik. Also das war offensichtlich, dass Jimmy anscheinend sich da was rausgehandelt hat, dass er dann direkt danach erwähnt wird mit seiner Musik.
Ja.
Hat er geschafft. Sein Song
kommt, auch peinlicher, ist schon draußen. Dieser Song auf der großen Leinwand peinlicher als hier sein Christina Stürmer Cover.
Er wurde dann vor allem so, oh wow, das ist gerade hier, wow, Wahnsinn. So.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, und dann, wie gesagt, die Frage zur Familie. Wie ist denn das jetzt? Mit wem
gucken
von der Familie
zu,
hast
heute?
Du? Gucken die zu, genau.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Meine Familie guckt. Und hat sich jemand gemeldet schon? Ja, also Papa, ein paar haben sich gemeldet. Und wer so? Das geht dir nichts an, hat er gesagt.
sieht wohl gerade schlecht aus mit Staffel 4 für diese Ochsenknechts mit Jimmy Blue, weiß ich nicht. Ja. Scheint noch nicht zur Einigung gekommen zu sein. Aber ja, das war ganz gut anzusehen, weil er natürlich gesagt hat, was bei ihm gerade so abgeht. Musik geht jetzt wieder los, Schauspiel geht bestimmt auch bald wieder los. Das war im Prinzip sein aktueller Stand.
Mega spannend.
Das war er. Und dann finde ich nur noch erwähnenswert am Ende, wie gesagt, Francis Fulton Smith, der aus dem absoluten gottlosen Nichts auf einmal angefangen hat, von Geistern zu reden. Weil er halt auch gefragt wurde, ey, bist du gläubig? Und hat er gesagt, ja, nee, nicht so klassisch. Oder beziehungsweise, ja, ich bin gläubig, aber ich glaube an viel mehr. Ich glaube auch an Geisterwesen. Und dann aber schon die Augen von Frauke Ludwig werden auf einmal groß. Was labert der Mann? Was ist mit den Geisterwesen? Ja, also ich glaube so an Naturgeister und so und an alles Mögliche. Und habt ihr auch schon mal gesehen und ich weiß es auch, dass es so ist. Und das ist so,
aber
hä?
Hat er irgendwie, wo kommt er überhaupt so her? Also seine Familie oder wo kommt der Name her? Hat er vielleicht Verbindung zu irgendeiner Nation, wo man irgendwie mit geistlichen Wesen mehr in Verbindung kommt, als jetzt irgendwie in Deutschland?
Ich gucke gerade mal auf den Wikipedia-Artikel von Francis Fulton Smith. Ist ein deutsch-britischer Schauspieler, Autor und Filmproduzent. Abitur am Kammerloher Gymnasium Freising. Tatsächlich, ja, okay. Also bei mir ums Eck. Otto-Falkenberg-Schule in München. Er war mit der Schauspielerin Verena Klein verheiratet. Nee, also da kann ich jetzt nicht ablesen, dass er an irgendwelchen Geister...
Okay, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht hat er auch irgendwie mal so eine Rolle gehabt, die ihn zu den Geistern bewegt hat.
Was ist unser Fazit, Nathalie? Wir haben es durchscheinen lassen. Wir waren jetzt nicht super surprised so von dem, was passiert ist. Trotzdem haben wir ja einen neuen Cast, einen neuen Ort bekommen. Und wir haben noch mal eine Passion bekommen.
Ich will es auf jeden Fall nicht missen, dieses Event. Gerne wieder. Aber ich glaube, gerade auch beim Cast muss man irgendwie versuchen, andere Leute ranzukriegen. Ich fand auch Ben, weiß ich nicht, ich stelle jetzt mal die gewagte Frage, müssen wir Jesus wieder hotter machen?
Das heißt aber, oder beinhaltet ja, dass für dich Alexander Klaas Jesus hot war?
Naja, so wie das erzählt wird, von wegen, er ist ein Popstar und er ist irgendwie, er wird Meister genannt, übrigens auch kurz Seelenfänger. Klingen da irgendwelche Glocken bei diesen
Da klingen
ganzen?
Diverse Glocken überhaupt bei der kompletten Veranstaltung. Ich habe auch Leute gesucht, die ich schon interviewt habe im Publikum und so, ja.
Ja. Dachte ich dann auch so, irgendwie auch ein bisschen komisch, aber gut.
Ja.
Ja, und wenn das dann irgendwie so erzählt wird, dann denke ich mir so, muss es ja auch eine Person sein, wo man sich vorstellen kann, keine Ahnung, das ist irgendwie, der hat irgendwie so eine Ausstrahlung und so eine Anziehungskraft, dass Leute irgendwie ständig mit dem rumhängen wollen. Und das hatte ich jetzt bei Ben irgendwie nicht in seiner Kordjacke. Oder?
Nee, Ben war enttäuschend, muss ich sagen. Also,
weiß ich nicht, es hätte irgendwie jeder andere machen können.
Ja, Alexander Klaas war, ich weiß nicht, ob er schon das Nonplusultra ist, auf jeden Fall hat er das sehr gut gemacht einfach. Also
ja.
Vor allem gesanglich war es einfach nochmal ein paar Klassen einfach drüber, über dem, was Ben gemacht hat. Und darüber kommt halt auch viel. Also wenn du einfach alleine deswegen Gänsehaut oder wie auch immer bekommst, nur weil der Song halt schön gesungen ist, dann ist es schon mal mehr, als wenn halt Ben dich sowohl gesanglich als auch nicht von der Ausstrahlung irgendwie bekommt.
Nee.
Also ne, man könnte ja auch jemand mit ultra viel Ausstrahlung holen, der einfach extrem guter Schauspieler ist oder was, der halt dafür auch nicht geil singt, aber der zumindest irgendwie,
ja
dir einen guten Act, aber das war halt beides nicht. Es war nicht gut genug im Gesang und es war auch nicht genug von der Ausstrahlung, dass man jetzt sagt, der war jetzt ein guter Jesus. Also,
nee,
das
und
war halt,
er hat ja auch den Jesus nicht so doll anders verkörpert irgendwie. Also es hatte im Zusammenspiel mit Timur, hat es halt wirklich so ein bisschen so Lehrer-Vibes, fand ich. Auch wie er dann so angezogen war, dachte ich halt so, cool, da ist irgendwie ein Geografielehrer, da irgendwie eine unangemessene Beziehung zu seinem Schüler hat oder so. Das war so ein bisschen, weiß ich nicht, es kam irgendwie nicht so rüber, dass das so dieser über allen schwebende Star sein sollte.
Also du hast aber gerade gesagt, gerne nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, also klar, kann man jetzt 3, 4 Jahre vergehen lassen oder so und das wahrscheinlich ohne Probleme nochmal genauso machen. Aber wenn ich jetzt sage 1, 2 Jahre, was ich hier eigentlich will, ich will es gerne jedes Jahr haben,
Ja.
ich kann mir nicht vorstellen, nochmal diese Geschichte zu machen. Also, wie soll das
Ja.
funktionieren? Das ist ja jetzt schon so, dass sich die Sachen doppeln. Also, und wenn man sich nicht zutraut oder nicht traut, die Geschichte deutlicher zu verändern oder kreativer oder irgendwie noch absurder zu erzählen, dann muss ich eine andere Geschichte erzählen, glaube ich. Also, du kannst dich doch nicht jedes Mal wieder dasselbe machen, oder?
Aber irgendwie, es gibt doch so viele Stücke und keine Ahnung, Theaterstücke, die irgendwie seit hunderten Jahren immer wieder auch neu interpretiert werden. Und dann denke ich mir so, es wird doch möglich sein, das damit auch irgendwie zu machen, oder?
Es gibt halt dieses eine Live-Musik-Event und das ist die Passion. Wenn es jetzt 5 andere geben würde, dann würde ich sagen, ja, kannst du immer die Passion sein lassen. Aber es gibt halt das eine und die haben für dich die Verantwortung, dass es, dass es eben nicht jedes Jahr dasselbe ist, finde ich. Also,
Ja.
glaube ich einfach. So, im Theater hast du halt, ja, wenn ich halt nicht dasselbe sehen will, dann schaue ich es mir halt nur alle 5 Jahre an. Und die können jedes Jahr ihre Passionsspiele machen von mir aus. Aber ich muss es mir ja nicht jedes Jahr anschauen. Bitte macht was anderes. Also ich finde, es gäbe doch. Also ich finde, die Weihnachtsgeschichte liegt doch so auf der Hand. Die liegt doch
Ja,
wirklich so auf der Hand.
stimmt.
Maria und Jo, da hast
Baby
du zwar nicht Jesus.
Jesus.
Genau, du kannst, von mir aus lässt du das Baby singen, aber du hast Maria und Josef doch trotzdem als krasse Hauptrollen. So, da hast du auch Nebenfiguren, da hast du die ganzen Betreiber
Tiere.
von diesen Restaurants, da, wie heißt es, diese Hoteliers,
Da
da.
kann eine Larissa noch mal wiederkommen, gerne.
Ja, du hast die Heiligen Drei Könige und alles Mögliche. Und dann immer abwechselnd. Du kannst immer die Passion und die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr abwechselnd machen, immer wieder anderer Cast und dann hast du doch da eigentlich eine schöne Abwechslung drin.
Ja, das stimmt.
Dann gehen wir jetzt zu den News noch. Und da sind einige oder auf jeden Fall ein paar spannende Sachen dabei. Es gibt, man muss ja eigentlich sagen, noch ein Spin-off von einem unserer absoluten Lieblingsformate. Weil prominent getrennt würde ich durchaus mal als Spin-off vom Sommerhaus der Stars eben auch ansehen. Und jetzt wurde bekannt, es gibt noch ein Spin-off vom Sommerhaus der Stars und zwar das Sommerhaus der Normalos wird kommen.
Geil.
RTL Plus wird das eben machen, also nicht RTL anscheinend, sondern es wird bei RTL Plus laufen. Und ja, wird das jetzt auch gerade schon casten, wenn ich es richtig gelesen habe. Man sucht gerade nach TeilnehmerInnen. Und ich war, also, und das ist nicht gelogen, ich war so aufgeregt, als ich das gelesen habe, dass ich in dem Moment.
Dich auf Tinder angemeldet hast.
Nee, ich habe vergessen, dass da Paare teilnehmen. Also,
Nein.
ich habe irgendwie gedacht, jetzt ist es soweit, meine
Ja.
Lieblingsshow. Ich kann endlich wo teilnehmen, ich kann mich bewerben, ich will mich bewerben. Und dann habe ich
Scheiße.
gemerkt, Scheiße, das sind ja Paare.
Ja.
Das ist ja, es geht jetzt nicht. Ich bin kein Paar.
Nee. Bist du nicht? Tut mir leid.
Was machen wir da jetzt,
Aber
Nathalie?
ja, weiß ich auch nicht.
Fake-Paar oder was?
Also irgendjemand von uns muss
In den sauren Apfel, in den
da
sauren Dennis
rein.
beißen.
Ach so, ich dachte jetzt, irgendjemand von uns, unserer Gruppe, der ein Paar
Mit
ist,
seinem
muss da
Partner oder
rein,
was?
ja.
Da wäre ja ich nicht drin. Das wäre kontraproduktiv für mich.
Ja, ich weiß. Ja, also wie lange ist denn die Bewerbungsfrist? Gibt es
Ja, das
noch
steht da nicht.
Chancen?
Aber ich würde mal sagen, für einen sympathischen Podcast, da ist immer Platz, oder nicht?
Ja, dann da müssen wir jetzt aber, können wir nicht mehr drüber reden jetzt.
Ja, mal schauen. Also ich bin euphorisch. Natalie klingt jetzt eher so, als würde sie schon am Tag 1 irgendwie ausziehen, weil sie irgendwie keinen Bock mehr hat.
Ich würde sowas von zugrunde gehen da drin.
Im Sommerhaus der Stars, warum?
Absolut. Ich sehe es schon vor mir, wie ich da sitze.
Aber wir beide im Autospiel. Wir beide mit dem Hämmern, mit dem Schrauber, mit diesem Handschrauber, wenn man da
Jetzt
drehen
fünf
muss.
Schritte nach hinten, du musst
Eine Armlänge oder zwei? Eine Armlänge ist
lauter
doch.
hin. Ja, genau. Nee, das wäre ganz schlimm für alle.
Also es gibt kein Format, oder es gibt tausend Formate, aber das Format, das würde ich richtig gerne machen. Also einfach, weil es eben so taktisch ist, weil es eben diese Spiele hat, wo ich immer noch glaube, dass man das gut machen kann, wenn man sich wirklich gut anspricht. Naja, also ich finde die Spiele ja, sage ich auch immer, ultra schwer. Aber ja, ich meine nur, wo man sich ordentlich benehmen kann. Wo man sich ordentlich benehmen kann, wo man als Team gut funktionieren kann, glaube ich.
Ja, aber voll vieles hat auch mit Ausdauer zu tun.
Ja, woher willst du wissen, dass ich keine gute Ausdauer habe? Ja, woher willst du, was ist das jetzt, dass du das annimmst, dass ich keine gute Ausdauer habe? Ja,
habe ich gar nicht, ich habe dich gefragt.
Nee, du hast gesagt, da muss man eine gute Ausdauer haben. Das hast du so gesagt.
Ja.
Ja, ja, habe ich. So, okay. Ich habe eine richtig gute Ausdauer.
Okay. Ja.
Also habe ich nicht, dann, aber kann ich noch bekommen bis dahin. Also,
ja, aber dann ist schon wieder ein zweiter Punkt, um den man sich kümmern muss.
Ja, was heißt denn Ausdauer? Man kann ja auch viel durch irgendwie Köpfchen lösen.
Hm.
Man kann es ja ausgleichen. Wenn man eben nicht so sportlich ist, dann kann man es ja ausgleichen durch, man denkt halt mehr mit. So. Und das kann ich ja sehr wohl.
Ja, das stimmt. Du wärst dann schon so Dennis Jawus, glaube ich, da drin.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann schön das Messer in den Rücken rammen.
Ich bin hier der Strippenzieher, ich bin der Puppenspieler. Und so. Jedes Mal wieder ein neues Bild ausdenken in jedem Interview. Ja. Ich warte hier seit Tagen darauf, dass ich dich endlich rausschmeißen kann. So, ja.
So was sagt man nicht. Nein.
Ja, ich glaube halt, also realistischerweise, wohin glaubst du, geht dieses Casting? Weil, also glaubst du, man wird da einfach die größten Krawall normallos, also glaubst du, es geht halt in eine Richtung Temptation Island, dass man einfach Temptation Island Leute da halt hinschickt, das sind ja normalos, ne? Das sind ja Paare. Glaubst du, man sucht solche Leute letztendlich?
Also ich hoffe nicht, weil mein erster Gedanke ging eher so in Richtung Hot oder Schrott, so Leute.
Aber das sind ja auch schon Promis.
Nein, nein, nein. Ich meine Leute, die man auch für Hot oder Schrott casten würde. Dass man die dann aber ins Sommerhaus nimmt. Und quasi Vox überspringt. Und ja, also die werden da sicherlich auch irgendwie Dating-Format-People nehmen. Die wahrscheinlich sonst gesagt hätten, sie gehen zu Temptation Island. Weil gibt's, also eigentlich ist ja Sommerhaus eine größere Herausforderung als Temptation Island für so ein paar. Ja, aber ich hoffe wirklich, dass es irgendwie ausgewogener ist und dass da nicht dann nur so Leute wie Valentina, die neue Valentina werden wollen, da reinkommen.
Also ich bin euphorisch, weil es kurz mal ein Gedanke war, da teilzunehmen, aber ich bin jetzt nicht so sehr euphorisch.
Wunder geschehen, Dennis.
Ja, wunderbar. Seit heute wissen wir es, ja. Das Sommerhaus der Stars lebt halt von den Stars auch, ne? Und von diesem also wenn man sich an die großen Konflikte im Sommerhaus, dann sind es natürlich auch Nichtigkeiten, die mit so Essen und sowas zusammenhängen. Ja. Aber es sind halt auch
Star-Allüren.
Und das wirst du halt hier nicht bekommen. Du, ja, eben, wenn dann Reality-Star-Allüren und die sehen wir halt zu Genüge so.
Ja.
Ich bin noch ein bisschen skeptisch für das Ganze. Bei Prominent getrennt bei der Ankündigung war ich viel euphorischer.
Hm.
Aber ich würde sagen, Amen, muss man heute sagen. Es ist sehr spät. Gut, dass wir so lange durchgehalten, Nathalie. Man kann dir natürlich folgen unter @NathalieK oder unter @Schnatron bei Threads, wo auch immer ihr wollt. Schaut mal vorbei. Mir kann man folgen unter @DennisDerDödel, dem Podcast unter @Fernsehen für alle, vor allem bei Instagram. Schreibt uns, wie ihr die Passion fandet. Gebt uns gerne 5 Sterne. Überall, wo man Podcasts bewerten kann, bei Spotify oder Apple Podcasts, geht das. Jetzt sage ich nur noch Danke fürs Dabeisein an Nathalie.
Sehr gerne.
Nächste Woche dann alles zu Prominent getrennt, würde ich sagen. Da gehen wir rein, bevor dann die Woche drauf, meine ich, schon der Kampf der Reality-Stars losgeht, denke ich mal. Also es passiert einiges. Der April wird voller Trash. Wir freuen uns drauf. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal die Naturgeister von Francis Fulton Smith beschwören. Bis dann.